Audio Now.
Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Stern-Crime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Dies ist Teil 2 einer zweiteiligen Episode von Stern Crime Spurensuche. Mein Name ist Nicolas Büchse, ich bin Reporter von Stern Crime. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, empfehle ich es sehr, das vorher zu tun. Im ersten Teil erzählt Walter Roth, damals Polizeisprecher beim Polizeipräsidium Freiburg und Autor des Buches Soko Erle, der Mordfall zu Caroline G., vom Mord an einer 27-jährigen Frau. Sie war am helllichten Tag zum Joggen aufgebrochen und verschwunden.
Werbung.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
3 Wochen zuvor war im kaum 30 Kilometer entfernten Freiburg ebenfalls eine junge Frau ermordet worden. Ging in der Region ein Serienmörder um? In dieser Episode beantwortet Walter Roth diese Frage und er erzählt von der aufreibenden Arbeit einer Sonderkommission, die es schließlich fertigbrachte, anhand einer Eisenstange und den Autobahnmautdaten von 43.000 Fahrzeugen 2 Morde aufzuklären. Die Wende kam dann allerdings, als der Mord in Freiburg aufgeklärt wurde. Der Täter wurde gefasst. Das hörten Sie, das übermittelten Ihnen die Kollegen aus Freiburg. Dachten Sie jetzt in dem Moment, jetzt ist auch unser Fall gelöst?
Es war die Erkenntnis, dass ein junger Flüchtling die Tat begangen hat in Freiburg und dass wir natürlich jetzt den Fokus darauf setzen, festzustellen, inwiefern kommt er für Endingen in Frage. Das ist die naheliegendste und die Hypothese Nummer 1 war aber auch klar. Leider hat sich das sehr schnell zerschlagen. Also obwohl wir auch von Experten die Einschätzung, so muss man sagen, also nicht die Gewissheit, sondern die Einschätzung hatten, dass die Freiburger Tat und die Endinger Tat vom gleichen Täter begangen wurden, was die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Das hat sich aber tatsächlich zerschlagen. Wir haben wirklich alle Möglichkeiten wahrgenommen, das zu überprüfen, aber es gab keine Verbindung nach Endingen. Was uns geholfen hat dabei, war eine Geschichte, die wir damals noch nicht an die Öffentlichkeit geben konnten. Wir hatten nämlich in Endingen eine fremde Teilspur, die man der Tat zuordnen konnte. An tatrelevanten Stellen hatten wir eine Teil-DNA, keine vollständige, aber eine Teilspur, von der wir aufgrund unserer Einschätzung der Experten sagen konnten, sie stammt vom Täter. Und in Freiburg hatten wir ja den Täter, das heißt, wir hatten seine vollständige DNA und haben natürlich dann diese Spuren miteinander verglichen und die haben nicht übereinstimmt.
War es so, dass Sie in der Soko mit Spannung auf das Ergebnis warteten, kann ich mir vorstellen?
Da wartet man natürlich mit großer Spannung drauf, weil zwar parallel dann sogenannte weiche Informationen abgeklärt werden. Ja, gibt es eine Verbindung von ihm? Kennt er womöglich die Caroline? Hat er Bekannte in Endingen? Hält er sich dort auf? Kann man über die Handydaten feststellen, ob er in Endingen war? Das sind solche Dinge. Aber natürlich die herausragende Mitteilung wäre natürlich gewesen, wenn seine DNA mit unserer Tatspur identisch gewesen wäre. Und deshalb haben wir natürlich fieberhaft darauf gewartet, auf das Ergebnis. Aber es hat sich dann bestätigt, dass wir vorher schon keine Verbindung erkennen konnten, also keinen Bezug nach Endingen. Und es hat sich dann insofern bestätigt, dass er also nicht diese tatrelevanten Spuren gelegt hat. Was wir immer noch als theoretische Möglichkeit im Hinterkopf hatten, weil wir einfach die Situation hatten, wir haben zwei ähnliche Taten innerhalb von 3 Wochen, innerhalb von 30 Kilometern Raumgebiet. Die DNA stammt zwar nicht, aber vielleicht stammt sie von einem von ihm Befreundeten, ja, dass sie vielleicht zu zweit waren bei der Tat. Und die DNA, die wir Spur, die wir gesichert haben, stammt von einem anderen Flüchtling oder Bekannten von ihm. Also hundertprozentig ausschließen konnten wir es im Prinzip noch nicht, aber ja, zu 99% war das dann schon Ernüchterung, dass wir es nicht mit dem gleichen Täter zu tun haben. Und diese 99% wurden dann nochmal erhöht, als dann eben die Kufsteiner Mitteilung kam, dass eben unsere Spur, nenne ich sie mal, die DNA-Spur von Endingen, diese Teilspur, identisch war mit einer Spur, die man 3 Jahre zuvor in Kufstein gesichert hatte, am Tatort, die man auch dem dortigen Täter zugeordnet hatte. Und diese Spuren, also diese zwei unbekannten DNA-Teilspuren, die waren identisch. Also da konnte man sagen, sie stammen von einer Person. Und somit hatten wir die klare Verbindung von Endingen nach Kufstein. Und da wir keine Verbindung von Freiburg nach Endingen und auch keine von Freiburg nach Kufstein hatten, war klar, also der Freiburger Täter hat die Tat für sich alleine begangen. Wir suchen einen Mann, der die Taten in Kufstein und Endingen begangen hat.
Der Mörder von Freiburg, der konnte gefasst werden, weil ein Haar gefunden wurde. Das war auch eine Meisterleistung, dieses Haar im Dickicht zu finden. Und die Soko Erle, die hoffte nun natürlich auch, die entscheidende Spur noch zu finden in diesem Waldstück, an den Blättern, auch wenn sie noch so klein war. Können Sie beschreiben, wie sie vorging?
Der Tatort war äußerst schwierig in Endingen. Wir wissen nicht, wo fand der Erstkontakt statt. Der Erstkontakt zwischen Opfer und Täter fand mit großer Wahrscheinlichkeit nicht am Fundort statt, weil Caroline ganz bestimmt sich dort nicht ohne Not hinbegeben hätte. Das heißt, der Erstkontakt, wo die Tat im Prinzip ihren Anfang genommen hat, der muss in irgendeiner Form auf diesem Weg stattgefunden haben, auf diesem Freiburger Weg, auf dieser geteerten Straße. Und die Tat hat sich dann verlagert in dieses Waldstück hinein. Und selbst der Fundort letztendlich, wo wir die Leiche gefunden haben, war nicht komplett der Tatort, wo sie zu Tode kam. Insofern natürlich macht es die Spurensuche und die Spurensicherung schwierig. Was hinzukommt noch, dass wir die Leiche ja erst 4 Tage nach der Vermisstenanzeige dort gefunden haben. Das heißt, sämtliche Umwelteinflüsse konnten dort wirken. Wir hatten November, wir hatten schlechtes Wetter, wir hatten feuchtes Wetter, wir hatten sehr viel Blätterwerk, was dort lag und was auch täglich noch hinzukam. Und insofern war das vergleichsweise ein äußerst schwieriger Tatort. Dennoch haben wir natürlich nicht nur symbolisch, sondern im wahrsten Sinn des Wortes jedes Blatt dort umgedreht. Und dann auch, wir hatten ja auch noch Dinge gefunden aus persönlichen Gegenständen, also persönliche Gegenstände des Opfers, die wir dort zuordnen konnten. Aber dieses Haar, das ja wirklich auch, ich will nicht sagen einmalig, aber außergewöhnlich herausragend war in Freiburg, nachdem wir vielleicht auch gesucht haben. Das haben wir dort nicht gefunden. Aber wir hatten, wie gesagt, an der Leiche, an der Bekleidung hatten wir schon interessante Spuren, die jetzt natürlich durch die Übereinstimmung mit Kufstein uns natürlich wieder noch mehr Hoffnung gemacht haben.
Sie hatten außerdem auch noch die Zeugenaussagen, die Sie zusammengestellt hatten. Und aus den Zeugenaussagen haben Sie ein Bewegungsprofil von Caroline erstellt am Tattag. Sie hatten alle Personen, hat sie schon erzählt, die in der Nähe der Joggingstrecke gewesen waren, identifiziert. Nur ein Mann war noch namenlos geblieben. Er war so kurz nach 17 Uhr im Wäldchen gesehen worden, in dem der Mord geschah. Es war auch nicht klar, wer in dem schwarzen Tiguan gesessen hatte und wem ein Passat mit offener Heckklappe gehörte. Wie wichtig war es den Ermittlern, diesen kleinen Spuren, sage ich jetzt mal, nachzugehen?
Sehr wichtig. Also das Bewegungsbild dort ist natürlich ein zentraler Ausgangspunkt, um auf irgendwelche Personen zu kommen. Es war so, dass überraschend viele Leute dort unterwegs waren, sowohl zu Fuß als auch mit Rädern oder mit Autos. Und es gelang aber sehr schnell, jeweils Identitäten festzustellen, Fahrzeuge zuzuordnen und auch Hinweise übereinander zu legen. Das heißt, der Zeuge A, da ich mal als Beispiel, der Zeuge A weist auf eine Person hin, Person B. Person B ist aber der Zeuge B, der wiederum auf A hinweist. Und so hat sich das alles eigentlich dann stimmig erklärt. Und am Ende blieben eben zwei wesentliche Dinge, also sehr lange eben dieser Passat mit der offenen Heckklappe, der im Nachhinein keine Rolle gespielt hat, aber der schwarze Tiguan, der dort gesehen wurde, von mehreren Zeugen an unterschiedlichen Stellen, und eben diese unbekannte Person, die gesehen wurde, vor allem an einer Stelle und zu einem Zeitpunkt, was für uns höchst interessant war, nämlich genau dort, wo es im Prinzip hinuntergeht, die Böschung hinuntergeht zum Fundort. Und der Zeitpunkt war deswegen interessant, weil was wir jetzt im Moment, wo wir später davon ausgehen konnten, dass der Täter unter Umständen in den Bereich des Tatortes zurückgekehrt ist, weil dort war es dunkel. Dort geht man dann auch wirklich nicht mehr spazieren. Und auch das Verhalten in der Situation hat uns dann später nicht mit letzter Sicherheit, aber dann doch zu der Annahme veranlasst, diese Zeugin hat tatsächlich den Täter relativ lange Zeit nach der Tat im Bereich des Tatortes gesehen.
Die Soko hat dann auch einen Profiler eingeschaltet. Zu welchen Schlüssen ist er gekommen über den Täter?
Also da muss man jetzt unterscheiden. Wir haben verschiedene Analyse-Teams eingesetzt. Und zwar hatten wir unsere Fallanalytiker. Der Fachausdruck für Profiler ist bei uns die operative Fallanalyse. Und diese Analytiker, da hatten wir drei Teams am Anfang, die drei Hypothesen im Prinzip verfolgt haben. Das waren alles drei unabhängig von der Soko eingesetzte Leute, Fachleute. Zum einen wurde eine Einzelfallanalyse für den Freiburger Mord erstellt, losgelöst vom Endinger Fall und losgelöst von Kufstein. Also nur eine Analyse, eine einzelne Fallanalyse des Freiburger Mordes. Das zweite Team hat das gleiche gemacht mit der Endinger Tat. Losgelöst von Freiburg, losgelöst von Kufstein. Und das dritte Team hat die sogenannte vergleichende Fallanalyse vorgenommen. Unabhängig auch von Vorerkenntnissen hat sie diese beiden Fälle vergleichend analysiert. Das war in der Phase, als wir davon ausgehen sollten, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass eben Freiburg und Endingen zusammengehört. Das war so die, aufgrund der Tatbegehung, aufgrund der räumlichen Situation, aufgrund einfach der Wahrscheinlichkeit und des Täterverhaltens. Das muss man allerdings trennen mit einem sogenannten Analyseteam, was wir später eingesetzt haben, als wir diese unklare oder diese nicht korrespondierende Spurensituation hatten mit unseren DNA-Spuren der Opferkleidung und dem Alibi des Ehemannes. Also das war ein völlig anderes Analyseteam, auch unabhängige Leute, die nicht aus der Soko kamen, die aber einen Spezialauftrag bekommen haben. Eine Sache, die völlig üblich ist bei Sonderkommissionen, wenn man eine Situation hat, die man im Moment nicht klären kann, dass man Leute von außen als Analysebetrachter mit einer Aufgabe versieht und eine Fragestellung einfach entwirft. Und die Fragestellung für dieses Team war: Kann es möglich sein, dass der Ehemann trotz seines wirklich lückenlosen Alibis, er war ja auf dem Fußballplatz bei Zuschauern, die ihn gesehen haben, kann es möglich sein, dass er trotz des Alibis die Tat begangen hat? Und wenn, wie hat er sie begangen? Wie ist das passiert? Wie kann man die zeitliche Abfolge klären?
Wieso war der Ehemann noch verdächtig?
Der Ehemann war deswegen in Verdacht geraten, weil diese Spuren, von denen ich gesprochen habe, diese tatrelevanten Spuren an tatrelevanten Stellen, an der Opferkleidung, die stammten von ihm. Und wir hatten die Aussage der Experten, dass diese Spuren tatrelevant sind. Klare Folgerung: Wenn diese Spuren tatrelevant sind und sie stammen vom Ehemann, dann war der Ehemann der Täter. Und dem völlig konträr stand das Alibi, weil wir hatten mehrere Aussagen, dass er zu der angenommenen Tatzeit in einem Ort, nicht in der Nähe von Endingen, schon weg von Endingen, als Zuschauer auf einem Fußballplatz war, und er ist auch bekannt bei vielen Leuten dort im regionalen Fußball gewesen. die bestätigt haben, ja, da war zu diesem Zeitpunkt, war der da, der lief auch um den Platz herum und also ein Alibi, was eigentlich nicht zu kippen ist. Und dieser Widerspruch, ja, den hat die Soko einfach zur Kenntnis genommen, weil sie gesagt haben, wir können das Alibi nicht ignorieren, was wirklich ja nicht nur von einer Person bestätigt wird, sondern von so vielen glaubwürdigen Zeugen, dass es einfach stichhaltig ist. Aber wir können auch die Spurensituation nicht erklären. Und wir beauftragen, es war auch die Soko, die das Team die den Auftrag erteilt hat, ja, ein Analyseteam von der Soko im Prinzip angeregt über die Leitung der Kriminalpolizei, sich um diesen Widerspruch zu kümmern.
Bilden sich sozusagen verschiedene Lager von Anhängern unterschiedlicher Hypothesen?
Ich würde es nicht Lager bezeichnen, aber natürlich dieser Widerspruch, der hat natürlich dazu geführt, dass man jetzt in Gesprächen natürlich auch eine Meinung entwickelt hat und einen eigenen Schwerpunkt, zu welcher Hypothese man natürlich neigt. Allerdings hat das in der Gesamtbewertung der Soko, also auch in den Gesamtbesprechungen, jetzt keinen Einfluss darauf gehabt, wie man weitergeht, sondern man hat, der Tenor war innerhalb von der Soko, wir haben diese unklare Spurensituation, die steht einfach so da, wir müssen sie zur Kenntnis nehmen, aber wir ermitteln weiter. Und was wir natürlich, der überwiegende Teil der Kollegen hatten, wir hatten überhaupt keine Verbindung vom Ehemann nach Kufstein. Also da gab es überhaupt keine logische Erklärung, wie kann er jetzt die Tat in Kufstein begangen haben, ja, wenn er die in Endingen begangen hat. Also es war völlig widersinnig irgendwo und hat einfach dazu beigetragen, dass dieser Widerspruch nicht erklärt werden konnte.
Doch dann kam die Wende in den Ermittlungen in Form von zwei Gegenständen. Ein Zigarettenstummel und eine Eisenstange. Können Sie erklären, was es damit auf sich hatte?
Als klar war, dass Kufstein und Endingen aufgrund des DNA-Abgleichs dieser Tatortspuren identisch war, haben wir uns natürlich um den österreichischen Fall natürlich besonders gekümmert.
Können Sie kurz erzählen, was vorgefallen war in Österreich? Ein wenig über den Fall?
Ja, und zwar haben wir dann erfahren, dass die Österreicher bei ihrem bis dahin ungeklärten Fall tatsächlich das Tatwerkzeug identifizieren konnten. Es handelte sich um eine Eisenstange, die von der Beschaffenheit her, von der Grundbeschaffenheit her als Hubstange bezeichnet werden kann, die allerdings beschädigt war, Gebrauchsbeschädigungen hatte, sodass man davon ausgegangen ist, dass sie eigentlich nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zweck verwendet werden konnte. Diese Stange wurde gefunden im Inn, der an der Stelle sehr breit ist und sehr tief im Schlick drin, also eine herausragende Leistung der österreichischen Kollegen, diese Stange zu orten, sie zu finden. Und was das Ganze noch steigert, dass man an dieser Stange Blutspuren gefunden hat, die man dem Opfer dieser französischen Austauschstudentin, die war ja das Opfer in Kufstein, zuordnen konnte. Somit hatte man das Tatwerkzeug. Der zweite Gegenstand, den man gefunden hatte, war eine Zigarette, die dem Opfer gehört hat. An dieser Zigarettenkippe, an diesem Reststück einer Zigarette, wurde DNA-Material des Opfers gefunden, aber auch einer fremden Person. Und diese DNA-Spuren, das waren letztlich die Spuren, die identisch waren mit den Spuren an der Kleidung von Endingen. Also Herkunft der Zigarette war klar, es war eine Zigarette vom Opfer, insofern haben sich dort weitere Ermittlungen erübrigt. Die Herkunft der Stange, die war interessant. Und die Österreicher hatten damals keine Anhaltspunkte, wohin diese Stange gehören könnte. Ja. Nicht mehr funktionsfähig, das heißt, sie kann tatsächlich auch vom Sperrmüll kommen, sie kann irgendwo gefunden worden sein, sie wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in ihrem ursprünglichen Verwendungszweck, nämlich zu Hubarbeiten, verwendet. Beide Tatorte waren am Sonntag, sodass man auch hineininterpretieren konnte, gut, LKW-Fahrverbot in beiden Ländern, aber richtig konkret wurde es ja erst, als diese beiden Taten definitiv als zusammenhängend erklärt werden konnten. Dann wurden genau diese beiden Punkte interessant, nämlich die LKW-Fahrer-Variante der Österreicher und jetzt auch die mögliche Lkw-Fahrer-Variante der Endinger. Und somit auch natürlich die Frage, war das denn früher dieser Gegenstand? War das dann vielleicht früher ein Gegenstand, der bei LKWs mitgeführt wurde? Und kann man vielleicht auf diese Weise jetzt das nachvollziehen, wo der eigentlich herstammt? Und die Österreicher hatten das damals schon versucht, hatten aber die Auskunft bekommen, dass die Stange keinem bestimmten Fabrikat zugeordnet werden kann. Eine Erkenntnis, die auch die deutschen Ermittler bekommen haben. Also das war jetzt nicht ein Punkt, dass die Österreicher irgendwie was versäumt hätten, sondern genau die gleiche Information haben auch die Deutschen bekommen. Man kann diese Stange keinem bestimmten Fabrikat zuordnen.
Das heißt, die Frage war nun, wenn man dieser Spur nachgeht, wenn man glaubt, dass es vielleicht ein Lkw-Fahrer gewesen ist, war ja die Frage, wie findet man den unter den Hunderttausenden?
So, jetzt kommt da der zweite Punkt ins Spiel, nachdem man den Zusammenhang erkannt hatte. Wir reden eigentlich von zwei Komplexen. Der erste Komplex habe ich gerade erwähnt, da geht es um die Herkunft dieser Stange. Und der zweite Komplex sind die Mautdaten. Jetzt ist es so, die Mautdaten, die erfasst werden, auf Autobahnen in Österreich seit, ich glaube, 2004 von LKWs, die über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht sind. Diese Daten dürfen in Österreich erfasst und aufbewahrt werden. Das ist ein Unterschied zu Deutschland. In Deutschland dürfen diese Daten nur zu Abrechnungszwecken gespeichert werden. Und wenn abgerechnet ist, müssen die gelöscht werden. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, dass diese Daten in Deutschland rein rechtlich nicht zu Ermittlungszwecken verwertet werden dürfen. Insofern hatten wir keine deutschen Mautdaten, die wir für das Wochenende, als es passiert ist, im Endinger Fall ausgewertet werden konnten. Die Österreicher allerdings hatten Datensätze in einem Umfang von etwa 43.000 gesammelt, aber nicht ausgewertet, weil man muss sich vorstellen, es müssen 43.000 Sätze gesichtet werden, jeder einzelne. Man muss gucken, um was handelt es sich für ein Fahrzeug, wann fuhr er wohin, fuhr er womöglich aus. Also von der Kapazität her nicht leistbar und vor allem deswegen nicht leistbar, weil man diese Lkw-Hypothese ja gar nicht priorisiert hatte. Und erst jetzt in der neuen Konstellation hat man gesagt, die Mautdatensätze könnten ja unter Umständen interessant werden. Jetzt hatten wir die Situation, dass die Österreicher ihren Fall, ich will nicht sagen abgeschlossen hatten, aber die SOKO natürlich aufgelöst hatten und keine Leute mehr zur Verfügung hatten. Die Deutschen hatten eine schlagkräftige Sonderkommission zur Verfügung und hatten auch dann oder hätten die Möglichkeit gehabt, jetzt in Richtung von diesen 43.000 Datensätzen Ermittlungen anzustellen.
43.000 Datensätze, das stelle ich mir natürlich erstmal sehr schwierig vor, da einzugrenzen.
Man hat Folgendes getan. Man hat über die Staatsanwaltschaften lief das, hat man genehmigt bekommen, also über beide Staatsanwaltschaften, dass die österreichischen Daten von den Deutschen gesichtet werden dürfen. Es dürfen allerdings keine strafprozessualen Maßnahmen daran anschließen, sondern die reine Sichtung und Mitteilung über Erkenntnisse dann an die Österreicher erfolgen können. Und die können dann im Prinzip auch strafprozessual tätig werden. Das heißt, ich habe es ja so beschrieben, diese 43.000 Datensätze marschierten dann symbolisch über die deutsch-österreichische Grenze zur SOKO und wurden dann im Prinzip von der SOKO Erle mit entsprechendem Personal gesichtet. Und dann hat man im Prinzip verschiedene Filter vorgenommen. Man hat zunächst mal gefiltert, dass von diesen 43.000 Mautdatensätze es über 8.500 Lkw über 3,5 Tonnen waren. Mautdatenpflichtige Fahrzeuge, die man aber jetzt im Prinzip rausgeschmissen hat. Zum Beispiel Gespanne, Wohnmobile, die über 3,5 Tonnen haben, die auch erfasst werden und so weiter. Busse gehören dazu. Also die hat man rausgefiltert und somit blieben noch 8.500 Lkw, Mautpflichtige, übrig. Von diesen 8.500 hat man all diejenigen ausgeschlossen, aber man muss sich vorstellen, durch eine Einzelsichtung, die an dem relevanten Wochenende in Österreich weil zu diesem Zeitpunkt, auf diesen Zeitpunkt beziehen sich ja die Mautdaten, die dort die Anschlussstellen bei Kufstein zügig passiert haben, die also nicht abgefahren sind. Das konnte man aufgrund der Daten sichten, die also, um es einfach auszudrücken, in Kufstein nicht Halt gemacht haben. Die hat man ausgeschlossen. Von Interesse waren dann im Prinzip die Fahrzeuge, die in irgendeiner Form dort einen Aufenthalt hatten. Und es war interessant, an welchen Anschlussstellen sind sie ausgefahren und wie lange haben sie sich dort aufgehalten. Dieser Filtervorgang ergab dann 285 Fahrzeuge, die entweder in Kufstein Süd oder in Kufstein Nord ausgefahren waren und ihre Fahrt nach dem Zeitpunkt der Tat fortgesetzt haben. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber das war im Prinzip die Möglichkeit, da zu filtern. Und jetzt werden aus diesen 285 noch 13 Fahrzeuge der Marke Iveco.
Ja.
Parallel haben die deutschen Ermittler diese Stange von Österreich sich herkommen lassen und sind zunächst mal zum gleichen Ergebnis gekommen wie die Österreicher, nämlich man kann es nicht zuordnen. Und jetzt haben sich diese, das war ein Zweierteam, nicht damit zufrieden gegeben und haben gesagt, okay, wir dürfen jetzt nicht weiter ermitteln, aber wir schauen mal, welche der gängigen Lkw-Marken, die es da alle so gibt auf der Welt, haben denn Niederlassungen in Deutschland. Denn da dürfen wir ermitteln. Ja. Und dann hat man Überprüfungen gemacht bei verschiedenen. Unter anderem eine Niederlassung war Iveco. Die erwähne ich jetzt, weil die natürlich dann auch die relevante war. Aber man hat auch bei anderen, also das darf man nicht verkennen, auch bei anderen Niederlassungen im Prinzip angefragt. Und bei Iveco hat man dann die Auskunft bekommen, ja, das könnte sich um eine Iveco-Stange handeln. Da muss man aber näher gucken. Wir hatten seinerzeit eine italienische Herstellungsfirma beauftragt, uns bestimmte Stangen für unsere Fahrzeuge zu fabrizieren. Aber das kann man jetzt heute nicht mehr feststellen. Und das war im Prinzip dann die Firmenleitung. Und auch damit haben sich die Kollegen nicht zufrieden gegeben und haben gesagt, bei allem Respekt, das sind ja nicht die Firmenleitung, das sind ganz bestimmt schlaue Menschen, aber das sind ja nicht diejenigen, die diese Stange auch wirklich dann in Auftrag gegeben haben. Wir müssen an die Werkstattleitung gehen und müssen dort gucken. Und ich muss es jetzt wirklich abkürzen, sonst wird es zu kompliziert. Also man hat dann dort über die Werkstattleitung tatsächlich herausgefunden, dass es noch Pläne gibt, die als Auftrag an diese italienische Firma gegeben wurden. Und wo man sagt, diese Pläne weisen aus, dass diese Bohrungen in der Stange, die dort sichtbar sind, einen ganz bestimmten Lochabstand haben. Und dieser Lochabstand beträgt 53,5 mm. Und jetzt muss man einfach bei der Originalstange mal nachmessen, wie lang ist denn dort der Abstand. Und wenn der 53,5 mm ist, dann handelt es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um eine Iveco-Stange, die wir damals so als Stange in Auftrag gegeben haben. Und die Kollegen haben das nachgemessen, ja, zunächst mal mit einem normalen Maßstab und dann noch mit digital 53,5. Das heißt, es war klar, diese Stange ist von Iveco. Zwar nicht mehr funktionsfähig, aber es ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit eine Iveco-Stange. Und jetzt kommen eben die 13 Fahrzeuge wieder in Betracht, weil von diesen 285 herausgefilterten, die in Kufstein abgefahren sind, waren überraschenderweise nur 13 Iveco-Fahrzeuge dabei.
Von all diesen Ermittlungen haben Sie zu dem Zeitpunkt nichts gewusst, dass es nur noch 13 Lkw-Fahrer waren, die im Fokus standen. Sie saßen am 31. Mai 2017 auf dem Sportplatz beim Abschiedsumtrunk, denn die Soko war aufgelöst worden. Und zum Feiern war wahrscheinlich niemandem zumute, denn man hatte ja noch immer keinen Täter präsentiert. Und Sie saßen auf der Bierbank neben dem Ermittlungsleiter. Was erzählte der Ihnen an diesem Tag?
Ja, das war so, dass wir an dem Tag, wir hatten es auch über die Presse verkündet, dass wir die SOKO reduziert haben, also nicht aufgelöst, sondern reduziert, weil einfach ein Großteil der vorhandenen Spuren war abgearbeitet und man konnte keine 40 Leute mehr beschäftigen. Man hat reduziert und man hat an diesem Tag, also auf keinen Fall war es eine Feier, sondern muss ich das so vorstellen, über Wochen und Monate hinweg hat die SOKO gearbeitet und die Mitglieder haben alle unter Zurückstellung aller privaten Termine, auch Geburtstage waren dabei und so weiter, hat man gearbeitet und hat jetzt so als kleine, ja, als kleine Zusammenkunft dieses Treffen organisiert. Also keine Abschlussfeier in dem Sinn, es gab ja auch nichts zu feiern, weil die Tat war ja noch, beide Taten waren ja noch ungeklärt. Und ich bin dann auch dorthin gefahren und ja, die Stimmung war dann so, dass man noch über bestimmte Dinge gesprochen hat, aber es waren, muss ich jetzt wirklich vorstellen, fünf Monate waren vorbei. Ein paar hatten ihre Familie dabei, ihre Frauen, Kinder dabei. Und ich habe dann zum Ermittlungsleiter dann einfach auch so lapidar irgendwie die Frage gestellt, schon ein bisschen wehmütiger Moment jetzt, gell? Jetzt sind wir da und wir waren immer so voller Hoffnung und es ist immer noch ungeklärt, ja, und jetzt müssen wir die SOKO reduzieren und so. Und die Bevölkerung wird das als Auflösung der SOKO womöglich interpretieren, die Medien, ja, schon ein bisschen wehmütig. Dass wir jetzt da vielleicht auch, dass der Eindruck entsteht, dass wir jetzt aufgeben. So war eine Formulierung, kann ich mich gut erinnern. Und dann hat er mich ziemlich entrüstet, dann hat er gesagt, was heißt, wir geben auf? Wir geben nicht auf, ja, wir haben ja noch Spuren und so. Und ich habe noch gedacht, ja, okay, die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt, aber ich weiß ja jetzt auch nicht mehr, was ich den Medien alles noch für Hoffnungen machen soll und so mit der Bevölkerung. Und er hat immer noch die Hoffnung, also bemerkenswert. Und hat dann wohl auch irgendwie von einer Überprüfung gesprochen, von zwei Rumänen, die noch irgendwie überprüft werden sollen und ein Tscheche, glaube ich, irgendwie noch. Aber ich habe dem in dem Moment einfach überhaupt keine Bedeutung beigemessen. Hatte ja auch die Gedanken schon ein bisschen privat bei einer Feier von mir damals, 60er stand an, zwei Tage später, drei Tage später. Und bin dann auch relativ zügig auch nach Hause gefahren und habe mich eigentlich dann nicht mehr um diese Bemerkung von ihm gekümmert, die aber dann doch die entscheidende Bedeutung bekommen hat, als am anderen Tag dann, kann der andere Tag oder der übernächste Tag, weiß ich nicht mehr so genau, auf jeden Fall ein Anruf kam von der SOKO, jetzt nicht von ihm, sondern von einem aus der Führungsgruppe, der mir eben gesagt hat, dass sie eine höchst interessante Spur haben. Er möchte mich mal mehr oder weniger vorinformieren, in Anführungszeichen vorwarnen, dass man eventuell was in Richtung Öffentlichkeitsarbeit tun muss. Und dann war natürlich das Interesse groß von mir. Und dann fiel wieder Überprüfung des Rumänen. Dann fiel mir wieder ein, aha, der hat was erwähnt, aber ich habe gar nicht nachgefragt. Und jetzt war es eben so, dass nach dem monatelangen Abwarten auf die Antwort von Rechtshilfeersuchen aus verschiedenen Ländern dann eben selber tätig geworden ist, diese Herunterfilterung gemacht hat, dann diese 13 Iveco-Fahrzeuge noch hatte und dann an die Überprüfungen ging. Und es war so, dass nur zwei dieser 13 Iveco-Fahrzeuge in Österreich unterwegs waren. Und diese zwei konnten natürlich von den Österreichern überprüft werden. Aber alle anderen waren verteilt auf Polen, Rumänien und Tschechien. Und für diese Länder brauchte man dringend ein Rechtshilfeersuchen. Also die Österreicher durfte jetzt da nicht nach Polen und wir auch nicht, sondern da war ein Rechtshilfeersuchen notwendig. Und deswegen, die zwei Österreicher wurden überprüft, somit waren es noch 11. Also aus ursprünglich 43.000 Datensätzen hatten wir jetzt diese 11 Iveco-Fahrzeuge. Und jetzt hat man geguckt auf die Rechtshilfeersuchen. Erfahrungsgemäß erwartet man wahrscheinlich lange. Man schaut, für welche Fahrzeuge fahren diese LKWs und haben diese Firmen womöglich deutsche Niederlassungen. Also eine ähnliche Überlegung, die man schon mal gemacht hatte, was die Stange anbetraf, hat man jetzt für diese LKW-Fahrzeuge gemacht. Und da war es tatsächlich so, dass man Standorte in Südbaden von Iveco ausfindig gemacht hat, hat sich dort dann in Verbindung gesetzt und hat dann natürlich jetzt konkret fragen können, damals in Kufstein am so und so vielen, wer saß dort am Steuer dieser Fahrzeuge. Und da waren dann 7 Fahrzeuge da noch übrig. Und letztendlich waren es dann 3 praktisch doppelt besetzte Fahrzeuge und ein Fahrzeug, was alleine besetzt war.
Das heißt nur ein Fahrer.
Genau. Und da man jetzt einfach von der Wahrscheinlichkeit her gesagt hat, gut, eine Doppelbesetzung priorisieren wir jetzt nicht. Die überprüfen wir auch, aber wir überprüfen erst diesen einen, der alleine gefahren ist, weil da wird vielleicht nicht einer ein Mordbegehrer praktisch und hat einen Mitfahrer dabei, ja, den man ja irgendwo erklären muss, wo er jetzt war und dass er vielleicht irgendwie verstört ist oder so. Also dieser Alleinfahrer, und das war dann dieser Rumäne, den man aufgesucht hat. Und ich habe dann am Telefon erfahren, dass man seine DNA-Probe erhoben hat, dass er auch einverstanden war mit der Speichelprobe, dass er von seinem ganzen Verhalten her jetzt gar nicht so in Verdacht geraten ist.
Wo hat man ihn gefunden? An
der Arbeitsstelle aufgesucht, in Endingen. Er war dort tätig.
Das ist ja interessant, dass er die ganze Zeit sozusagen vor Ihrer Nase war. Ja.
Man wurde ja auch viel gefragt, wäre man denn auf ihn gekommen?
Ja.
Ja, weil er ja praktisch in Endingen zwar nicht gewohnt hat, aber in Endingen praktisch in der Spedition als Fahrer tätig war. Das haben wir sehr oft diskutiert. Der stellvertretende Soko-Leiter hat gesagt, ich bin mir sicher, dass wir eines Tages darauf gekommen wären, wenn alle Spuren abgelegt worden wären, hätten wir wahrscheinlich auch an Endinger vielleicht gegangen. Ja, aber wir hatten ja die Verbindung nicht nach Kufstein. Hätten wir ja dann nicht gehabt. Aber mit hoher Wahrscheinlichkeit, so wie die Persönlichkeit des Täters beim Gerichtsverfahren dargestellt worden wäre, hätten wir da nochmal unter Umständen eine Tat gehabt, weil er ja die Prophezeiung bekommen hat, dass er tatsächlich so gefährlich ist und von der Struktur her so beurteilt wird, dass man mit weiteren Straftaten hätte rechnen müssen. Und dann wäre vielleicht noch eine Tat passiert, die vorher stattgefunden hätte, bevor man vielleicht jetzt diese Firmen überprüft hätte. Insofern war die Verbindung Kufstein und diese Ermittlungen in Richtung Stange und Maut, die war enorm wichtig.
Zunächst einmal hat er aber die DNA-Probe abgegeben. Sie haben erzählt, es sah so aus, als machte er sich keine Sorgen deswegen.
Wir haben das dann mit der Staatsanwaltschaft abgestimmt und wir hatten keine rechtliche Möglichkeit, so wurde es uns einfach auch gesagt, ihn jetzt als dringend Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen, sondern wir mussten das Ergebnis des Vergleichs abwarten. Und dieser Vergleich wird natürlich dann in Stuttgart vorgenommen. Das war auch kein Auto, was dahin gefahren ist. Das war dann schon Hubschrauber und so weiter. Aber die ganzen Abläufe, da war immer so, dass wir erst am anderen Tag erfahren, was das Ergebnis ist.
Mussten Sie befürchten, dass er flüchten könnte?
Ja. Also man musste halt schauen, dass er nicht unkontrolliert jetzt irgendwie, aber wir mussten ihn auf freien Fuß setzen. Und wir haben dann vereinbart, dass wir eine Vernehmung mit Dolmetscher eben am anderen Tag durchführen und dass er aber seine Tour, die er fährt, eine Tour innerhalb von der Region, also nicht über die Grenzen hinaus, dass er die fährt. Und das war uns dann für Nachmittag dann vereinbart haben. Und wir wussten jetzt dem Zeitpunkt noch immer nicht, trifft es zu. Und was dann eben alles so gemeinsam dann ermittelt wurde, also war dann im Prinzip die Treffermeldung, dass er tatsächlich der Spurenverursacher ist von beiden Spuren, von Endingen und Kufstein. Und dann, aber das kam aber später, dass sein Handy, was er hatte, zur Tatzeit der Tat in Endingen in der Funkzelle vom Endinger Tatort auch eingeloggt war. Nicht am Tatort direkt, weil die Funkzelle strahlt im Prinzip aus über einen bestimmten Bereich, der auch noch in Richtung Stadthalle noch geht und in die Stadtmitte rein. Aber auf jeden Fall war er in der Funkzelle zur Tatzeit eingeloggt. Und das natürlich in Kombination mit dem Wesentlichen der Übereinstimmung der DNA war klar, das war der Treffer.
Wie reagierte er, als man ihn mit dem Ergebnis der Speichelprobe konfrontierte?
Also ich selber war natürlich da nicht dabei. Man hat ihn vorläufig festgenommen, als das Ergebnis da war. Das ging dann sehr schnell. Kollegen vom örtlichen Polizeiposten fuhren dann sofort dort in die Firma, haben ihn festgenommen, festgehalten, bis die Kripo-Kollegen kamen. Und er wurde dann natürlich, das muss man ja auch, ihn konkret mit dem Tatvorwurf konfrontiert. Er spricht relativ wenig Deutsch, hat einen Dolmetscher hinzugenommen und er hat dann eigentlich, also er hat die Taten nicht zugegeben, aber er hat dann so von der Gestik her, ist er eigentlich da bei dem Tatvorwurf so ein bisschen, ja, die Kollegen haben beschrieben, fast wie zusammengebrochen, so nach vorne gebeugt, ja, die Hände gegen den Kopf gehalten und aber eigentlich sich nicht geäußert, also hat nichts gesprochen.
Was wussten die Kollegen über den Mann?
Dass es sich um einen rumänischen Staatsangehöriger handelt, der eben für diese Endinger Spedition tätig war, der einen Wohnsitz hatte am Kaiserstuhl, aber in einer anderen Gemeinde. Ja, noch relativ wenig natürlich zu diesem Zeitpunkt, dass er wenig Deutsch sprach. Das war klar, dass man einen Dolmetscher hinzuziehen musste. Aber die ganzen Abklärungen mit seiner Person, das fand dann in der unmittelbaren Folge statt.
Es kam dann am 22. Dezember 2017 dazu, dass der rumänische Lkw-Fahrer wegen Mordes in Tateinheit mit besonders schwerer Vergewaltigung zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Eine besondere Schwere der Schuld wurde auch noch festgestellt und die Sicherheitsverwahrung unter Vorbehalt ausgesprochen. Was fühlten Sie, als Sie dieses Urteil hörten?
Okay, was fühlte ich da? Also so wenig Emotion, dass ich jetzt tatsächlich überlegen muss, weil alles andere als die Verurteilung wäre für mich persönlich und ich kann da auch für die Kollegen sprechen, die einfach die erdrückende Spurensituation kannten. Alles andere wäre gelinde gesagt eine Überraschung gewesen. Also wir wussten vor der Verhandlung natürlich, dass wir den Richtigen hatten, dass wir den Täter ermittelt hatten. Natürlich bedarf es eines offiziellen Gerichtsverfahrens und wo die Schuld festgestellt wird, auch die Schwere der Tat und das Strafmaß festgestellt wurde. Aber es war für uns eigentlich, ja, es war die Bestätigung von dem, was wir erwartet hatten. Also es wäre jetzt für mich gar nicht vorstellbar gewesen, dass ein Gericht jetzt aufgrund der Spurenlage, die wir ja kannten, zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre.
Nachdem man den Täter gefasst hatte, war es Ihre Aufgabe, die Pressekonferenz zu planen. Sie hatten dafür eine außergewöhnliche Idee.
Ja, ob die Idee so außergewöhnlich war, die Idee war, glaube ich, naheliegend. Außergewöhnlich war, dass man das dann vielleicht tatsächlich auch so durchführt und auch in Anführungszeichen genehmigt bekommt von seinem Chef und von der Staatsanwaltschaft. Also ich hatte ja die Aufgabe, jetzt die Pressekonferenz, die ja wichtig war, um die Öffentlichkeit offiziell zu informieren, zu organisieren. Wir gehen normalerweise bei Pressekonferenzen schon dorthin, wo die Tat passiert ist. Wir gucken, dass wir die entsprechenden Räumlichkeiten bekommen. Wir haben das auch schon beim Präsidium gemacht. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, dass die Medien eben dorthin fahren, nach Freiburg. Eine Pressekonferenz richtet sich ja, wie es der Name schon sagt, an die Presse. Und deswegen kommen die Medienvertreter dorthin, wo man sie hineinlädt, keine Frage. Die Idee in Anführungszeichen war jetzt so, dass ich mir das vorgestellt habe, wie das jetzt abläuft, wenn wir die Pressekonferenz tatsächlich in Endingen vor Ort machen. Wir laden ja die Medien ein. Wir müssen die Medien informieren, wo die Pressekonferenz stattfindet. Und da diese Einladung nach dem neuen Kommunikationssystem über das Presseportal läuft, zu dem jeder Bürger auch Zugang hat, wird sich das sehr schnell herumsprechen, wo diese Pressekonferenz stattfindet. Das heißt, es werden Leute aus Endingen, die monatelang die Sache verfolgt haben, mitgefiebert haben, mitgelitten haben, werden dort an der Stadthalle erscheinen und werden vermutlich auch rein wollen, weil sie natürlich nicht wissen, dass das keine öffentliche Veranstaltung ist. Und deswegen war die Idee, es im Prinzip zu einer Art öffentlichen Veranstaltung zu machen, was natürlich deswegen außergewöhnlich ist, weil die Medien natürlich ein Vorrecht haben, die Informationen zu erfahren. Das ist ja die Aufgabe und der Job der Medien, eine Nachricht zu verkaufen und nicht, dass die Bürger das praktisch von der Polizei direkt erfahren. Der erste war mein Chef, mein damaliger Präsident, dem ich das erklärt habe. Und mit der Begründung, ich habe gesagt, wir können doch die Endinger Bevölkerung, die monatelang hier mitgefiebert hat, die uns auch unterstützt hat und uns auch wirklich auch versorgt hat, das muss man auch sehen, können wir da nicht vor verschlossenen Türen da stehen lassen. Und jemand, der jetzt in Berlin die Pressekonferenz verfolgt, der kriegt die Information vor demjenigen, der ja als vielleicht sogar Betroffener draußen vor der Tür steht. Wir sollten die dazu nehmen, ja. Und er hat nur gesagt, ja, klappt es und was sagen die Medien? Und ich habe damals einfach nur gesagt, das funktioniert, ich kenne doch. Meine Ending habe ich gesagt, weil ich ja selber Kaiserstühler bin. Ich werde entsprechend was sagen. Ja, wir trennen das ab und wir lassen keine Fragen der Privatleute zu. Ich garantiere, dass das funktioniert. Ja. Und die Staatsanwaltschaft war auch einverstanden. Und dann haben wir das gemacht und das hat tatsächlich dann auch mit ganz wenigem, ich will nicht mal sagen Unmut, sondern mit Nachfragen der Medien auch keine Unstimmigkeiten gegeben, weil die Begründung war eigentlich auch für Medienvertreter, für Journalisten nachvollziehbar. Als ich aber gesagt habe, wir können doch die Leute nicht da draußen stehen lassen. Es wird in Deutschland übertragen, es wird in Österreich übertragen. Und diejenigen, die direkt hier betroffen sind und vor der Tür stehen, die erfahren das nicht zeitgleich. Also, und das hat hervorragend funktioniert. Aber es sollte eine Ausnahme natürlich auch bleiben.
Sie betraten dann am 3. Juni die Enninger Stadthalle und es waren viele Bürger gekommen. Ne? Und was war das für ein Moment für Sie?
Das war einfach meine Aufgabe, ja, mein Job hinter den Kulissen am Anfang vor der PK, einfach so über diesen Biss der Soko jetzt ist noch aufgeklärt zu haben, über die tolle Arbeit auch der Österreicher. Emotional wurde es dann nochmal am Schluss. Die Pressekonferenz war dann beendet. Ich habe dann nochmal das Schlusswort gesprochen und dann normalerweise löst sich das einfach auf. Also da werden Stühle gerückt, da wird zusammengebaut und dann fließt eigentlich so, das Ende fließt so über in die Abbaumaßnahmen und das hat da überhaupt nicht stattgefunden, sondern das war einfach Ruhe. Keiner hat irgendwie das Mikrofon abgebaut und dann hat irgendwo aus dem Publikum hat irgendjemand angefangen zu klatschen, zu applaudieren. Das hat ein anderer aufgegriffen und so hat sich das dann so wie eine kleine Mini-Laola dann fortgepflanzt in der Stadthalle und dann sind die Leute aufgestanden und haben dann am Schluss haben wirklich alle applaudiert. Da waren Kollegen dabei, der Soko, da waren Kollegen dabei, nicht von der Soko, die vorher beim Einweisen dabei waren, vom Posten und ganz viele Bürger und wenn man dann in die Augen geguckt hat und dann unter dem Applaus das bereitet, wenn ich jetzt drüber rede, auch heute noch Gänsehaut.
Haben Sie später noch einmal mit dem Ehemann gesprochen, der ja, wie man später dann wusste, zu Unrecht ins Visier geraten war und der so lange wahrscheinlich auch unter den Gerüchten hatte leiden müssen?
Also ich hatte während des Falles bis hin im Prinzip zur Gerichtsverhandlung mit den Eltern persönlich Kontakt mal vorübergehend, aber auch nicht zu sehr, weil es nicht in meinen Aufgabenbereich fällt, mit dem Ehemann eigentlich erst später, als es dann darum ging, das Ganze für das Buch aufzubereiten, da hat dann ein direkter Kontakt stattgefunden.
Hm. Warum haben Sie denn ein Buch über diesen Fall geschrieben?
Ich wollte schon während der Ermittlungen festhalten, was im Moment abläuft. Und vor allem, ich habe ja auch schon, als noch nicht klar war, in was für Richtung es geht, als es noch unklar war und auch zum Zeitpunkt, als man in der Bevölkerung schon das Gefühl hatte, sie trauen uns das eigentlich nicht mehr so richtig zu, dass es geklärt wird, ja, ohne dass Vorwürfe kamen, aber wo man einfach gesagt hat, nach so langer Zeit schaffen die es nicht mehr. Ich habe dort immer diesen Willen gespürt, obwohl ich jetzt ja selber einer von ihnen war, sage ich mal, von den Polizisten. Aber das war faszinierend, das zu spüren, dieser wirklich unbändige Ehrgeiz, ja, auch nach Wochen und Monaten und nach Rückschlägen auch einfach weiterzumachen. Und das war ein tolles Gefühl, da Teil dieser Mannschaft zu sein. Und ich wollte das einfach festhalten, aber zunächst mal intern. Also das war gar nicht vorgesehen für die Öffentlichkeit, sondern intern. Dann, als es geklärt war und vor allem die Art und Weise, wie es geklärt wurde, nämlich, dass nicht irgendein Zeuge einen Hinweis gegeben hat, was wir auch dankend, liebend angenommen hätten, sondern dass es wirklich reine Ermittlungsarbeit war, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, die einfach eine wichtige Rolle gespielt hat, indem sie eben gesagt hat, hier, die Mautdaten dürft ihr auswerten und so weiter. Eine ganz tolle Zusammenarbeit war, das einfach festhalten intern. Und dann beim Schreiben dann kam das dann schon irgendwie, das wäre auch mal interessant, der Bevölkerung mitzuteilen, was so funktioniert, aber du darfst das eigentlich gar nicht veröffentlichen, weil das sind ja so viele interne Dinge. Und dann war es die richtige Soko-Abschlussbesprechung, nachdem wirklich alles in trockenen Tüchern war, wo man dann auch gefeiert hat in Freiburg, und zwar beide Sokos gemeinsam, Dreisam und Soko Erle. Da hat dann eben, haben dann zwei wichtige Leute unabhängig voneinander eben diesen für mich schon jetzt legendären Satz gesagt, der für sich eigentlich unspektakulär ist. Aber da sie beide das unabhängig voneinander gesagt haben, eigentlich müsste man das alles mal aufschreiben. Das war der Präsident, der das gesagt hat. Und ein paar Minuten später oder vorher, Reihenfolge weiß ich nicht mehr, der Leiter der Ermittlungen. Und ich dann für mich ja gedacht habe, ja, ich habe es ja eigentlich schon aufgeschrieben und jetzt sagen die das, und die Einschränkung eigentlich heißt ja, vielleicht kann man es ja doch realisieren. Und dann ging es in die Richtung, dass ich dann ein paar Tage später meinen Präsidenten angesprochen habe, habe ihn daran erinnert, an seinen Satz, den er gesagt hat, was er denn davon halten würde, wenn man das, also ich habe es schon aufgeschrieben, wenn man das so in eine Form bringt, dass man wirklich das autorisieren lässt von allen entscheidenden Leuten, dass man es mit den Angehörigen abstimmt, mit den Stellen, die tätig waren, und dann natürlich auch die kriminaltaktischen Hinderungsgründe dann berücksichtigt. Und es war dann schon eine Herkulesaufgabe. So hat er es eigentlich auch dann mir mehr oder weniger genehmigt. Er hat gesagt, okay, es kommt darauf an, wie es geschrieben ist, und dann gut, ins Ergebnis wissen wir heute, das hat funktioniert, weil alle einfach auch sich eingebracht haben, aber ich auch tatsächlich dann von meiner Version nicht mehr allzu viel ändern musste, weil ich halt einfach auch wusste, die Dinge kannst du schreiben und die Dinge kannst du nicht schreiben. Und das auch versucht habe, so zu neutralisieren, dass jetzt für künftige Fälle, die es leider auch geben wird, da diese kriminaltaktischen Erwägungen da nicht berührt werden.
Ja, gibt es Momente aus der Zeit der Ermittlungen, die Sie noch heute im Ruhestand gerne Revue passieren lassen?
Ja, durch das Buch werde ich mehr damit konfrontiert, als ich das war normalerweise natürlich geworden wäre. Der Fall ist definitiv abgeschlossen. Es gibt eine rechtskräftige Verurteilung für den Täter, für beide Fälle, Österreich auch. Das Einzige, was noch aussteht, ist diese Sicherungsverwahrungsgeschichte mit dem Urteil. Aber das hat mit der Schuld und dem Strafmaß ja definitiv nichts zu tun. Die Rechtskraft ist da. Also der Fall ist auch juristisch abgeschlossen, auch für unsere Kollegen abgeschlossen. Dennoch, das weiß ich von vielen Gesprächen mit Soko-Mitgliedern, auch von der Soko-Leitung, wird er immer in Erinnerung bleiben, weil er einfach eine Konstellation geboten hat, die so einmalig war, die einfach auch innerhalb vom Soko-Gefüge natürlich dann auch mit den unterschiedlichen Richtungen, die es manchmal gegangen ist, nachhaltig einfach auch die Leute beeinflusst hat und geprägt hat. Also wird sicher immer in Erinnerung bleiben. Und das war mit auch ein Grund, einfach, wenn man tatsächlich mal auch Leute, die sich für den Fall interessieren, das ist der Hauptgrund, warum ich das festgehalten habe, die auch in 10 Jahren vielleicht mal noch sagen wollen am Kaiserstuhl, weil damals, da war diese schlimme Tat, und um da auch die Gerüchte nicht aufkommen zu lassen, ein Werk zu schaffen, wo man sagen kann, da drin steht, wie das wirklich war und wie es aufgeklärt wurde. Und das ist von jemandem geschrieben, der an der Quelle saß, und genau so war es und eben nicht anders.
Herr Roth, vielen Dank für das Gespräch.
Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen, und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
Hallo, wir sind Jenny
und Marco.
In unserem Podcast Zwischen Windeln und Social Media reden wir über unser Leben als frisch gebackene Eltern und Social Media Größen.
Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu Themen, die uns und auch viele andere Menschen bewegen. Auch unsere Zuhörer lassen wir gerne in unserem Podcast zu Wort kommen.
Wir freuen uns, wenn ihr mal bei uns reinhört, wenn es heißt Jenny und Marco
zwischen Windeln und Social Media.
Audio Now.